Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Zweimal. Werden wir noch wach, dann gibt's die erlösenden Balken. Sonntag 18 Uhr, die Bundestagswahl. Friedrich Küppersbusch, können wir das schon mal heute festhalten? Danke, dass es endlich mal wieder eine Wahl gibt, die eine Wahl wirklich anbietet, also Alternativen?
Ja, keine Titelverteidigung. Das ist das ja ganz Besondere, was es so, ich glaube, noch gar nicht gegeben hat in der Bundesrepublik. Dazu kam, dass die Vorgängerin, also die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, ein ähnlich distanziertes Verhältnis zum Fernsehen hatte wie andere Bundeskanzler auch, nicht alle. Und deswegen haben wir jetzt nun so viel gesehen und so viel Lust der Sender offenbar auch gehabt. Mensch, endlich hängen wir nicht mehr vom No Miss Merkel ab. Und die anderen haben alle ein Interesse, sich bekannt zu machen. Und also haben wir einen, ich glaube, sehr überdurchschnittlichen, fast einen Rohrbruch an politischen Fernsehsendungen.
Ja, das ist wirklich, wir sprechen ja hier mit einem Fernsehproduzenten, mit Friedrich Küppersbusch, der ja wirklich viele Formate eben auch mitentwickelt hat. Das ist wirklich interessant und zwar ja nicht nur im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen, von dem man das dann auch erwarten darf und erwarten könnte. Ja, auch die Privaten sind ganz massiv eingestiegen. Würden Sie sagen, das liegt daran, weil die Gesellschaft insgesamt politisiert gerade ist oder ist Politik mittlerweile auch irgendwie Unterhaltung?
Ich würde gerne das glauben und ich würde auch gerne jeden Sender, Entscheider, Entscheiderin, die sagen, wir nehmen jetzt noch mehr unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und wir sehen uns da gefordert bei Sat.1, bei Pro7, bei RTL, denen das noch gestern knallegal war, das glauben und sagen, macht mal weiter so. Ich muss aber auch sehen, denen geht das Publikum laufen unter 30, gibt es praktisch keine Fernsehzuschauer mehr und nun gibt es eine Bedrohung für die über 30-jährige Zielgruppe aus Sicht der kommerziellen Sender, nämlich die Streamingdienste. Das heißt, es gibt die Serien nicht mehr, mit denen man sich das Programm zupflastern kann und das Publikum schaut die Serien lieber bei den Streamingdiensten. Und dann wird langsam die Luft dünn für die kommerziellen Sender, weil sie diese Serien nicht mehr kaufen können. Was machen sie da an Programm? Und was machen sie da an Programm, was Streamingdienste ihre wichtigsten Wettbewerber nicht können? Etwas, was nicht repertoirefähig ist. So ein Streamingdienst, der muss sehr teuer produzieren und dann muss man sich das auch in 5 oder 10 Jahren noch angucken wollen, damit das sein Geld verdient. Eine politische Sendung wird ein Streamingdienst niemals machen, weil die ja im Grunde beim Senden schon verschimmelt. Das heißt, das ist eine Marktlücke. Also beten wir, hoffen wir, wünschen wir den kommerziellen Sendern viel Erfolg mit Journalismus, aber die probieren das genauso durch wie eine Praline, wo sie morgen wieder eine andere nehmen würden. Und die Ergebnisse waren bisher, glaube ich, nicht so, dass die Werbevermarkter von RTL, Sat.1 und Pro7 die Hände hochgerissen, geklatscht haben, gesagt haben, boah, macht noch viel mehr politische Sendungen.
Ich war, apropos Werbung, bei dem RTL-NTV-Triell etwas überrascht, als dann irgendwann danach Werbung kam. Und da gab es doch in der Tat Werbung für so Selbstbausätze für Spielzeugpanzer. Interessant, was man da für Zielgruppen erwartet. Aber mal abgesehen davon.
Also dann haben Sie NTV geguckt, ne?
Ja.
Das ist glaube ich, so eine spitze Werbung, die eher bei RTL nicht läuft.
Okay, ja, stimmt, war NTV in der Tat.
Ich glaube, bei NTV läuft auch nach wie vor der einzige Porsche-Werbespot, weil die sagen, bei RTL erreichen wir 5 Millionen Zuschauer, aber keiner von denen kann sich einen Porsche leisten. Also okay. Gehen wir gleich zu NTV.
Okay, Porsche und Spielzeugpanzer, interessante Kombi. Gestern gab es noch ein Format, das war komplett werbefrei, weil nämlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Schlussrunde mit allen im Bundestag vertretenen Parteien, mit den jeweiligen Vorsitzenden oder Spitzenkandidaten, die da zusammensaßen. Sie haben sich das angeschaut. Ne? Gab es für Sie nochmal Erkenntnisgewinne?
Ich dachte natürlich wehmütig an die Zeit, als diese Schlussrunde, Elefantenrunde hieß und hüte mich jetzt vor der Formulierung, Helmut Kohl hat es zertrampelt in diesem Kontext, aber es war tatsächlich so. Also es gab dann auch kurz vor der Wahl eine Runde, wo dann, weiß ich nicht, Strauß, Brandt, Schmidt, Kohl saßen und sich richtig hart geflust haben und Kohl wollte das eben nicht mehr und seitdem war das so ein bisschen zusammengebrochen. Gestern, ja, also wenn die Schnellfragerunde sich in der Länge der Antworten von den anderen Runden nicht mehr unterscheidet, weißt du, du hast einfach ein Problem mit zu viel Gästen und jeder will noch da seine Werbezeit nutzen. Man kann immer noch mal drüber grübeln, wieso sitzt eigentlich die Regionalpartei CSU darum und nicht die Freien Wähler, die in Bayern Regierungspartei sind? Wieso hat damit die CDU-CSU-Bundesfraktion die doppelte Sendezeit in einer solchen Sendung?
Ja, wobei das in diesem Fall ja auch einerseits Chance, aber auch gleichzeitig Hypothek war, weil da war nämlich Kanzlerkandidat Laschet direkt neben dem Kanzlerkandidaten der Herzen, Zitat Blume, CSU-Generalsekretär, ja. Söder. Der hat sich aber irgendwie, ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob der sich gesagt hat, ich mache das heute mal nicht so gut und nicht so sympathisch, damit der Armin noch eine Chance hat.
Ja, also es wäre natürlich jetzt auch originell gewesen, wenn diesmal die CDU gegen die Teilnahme der CSU protestiert hätte. Aber er hat jetzt, also ich meine, er ist schon der markige Marco-Manne Markus und das ist so ein bisschen sein Ticket, als der starke Mann Sympathiepunkte zu sammeln. Im Moment geht denen auch die Düse, weil die Umfragen für die CSU bei der Bundestagswahl in Bayern sind nicht so sonderlich gut. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er jetzt da nicht mehr mit der Erwartung in die Runde gekommen war, dass vielleicht Laschet an dem Abend aufgibt und ihm die Kanzlerkandidatur anträgt.
Christian Lindner war auch da, der FDP-Chef, der Spitzenkandidat, der ja immer wieder so den Beinamen kriegt, Kanzlermacher, Königsmacher. Dazu hat er sich selbst geäußert.
Ich mag das Wort Königs- oder Kanzlermacher nicht wirklich gerne, weil wir leisten ja nur einen Beitrag. Wir sind Teil einer Mehrheit und wir werden Teile unseres Programms umsetzen, aber man darf das nicht überhöhen.
Christian Lindner, ich finde das schön, diese neue Bescheidenheit des Christian Lindner. Wir sind sozusagen nur Teil der Lösung.
Ja, es gibt ja jetzt verschiedene Legenden darüber, warum das nun wirklich 2017 gescheitert ist. Die einen sagen, die FDP war einfach unprofessionell, also die haben Angst bekommen, weil sie gar keinen Apparat, keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, nichts. Sie waren ja vorher nicht im Bundestag, hatten keine Fraktion, keine Mittel. Die anderen sagen, Lindner hatte eigentlich den Plan, sich mit der CSU zu verbünden und Merkel zu stürzen, also nicht unter Merkel in eine Koalition einzutreten. Sei dem, wie es sei, er muss jetzt liefern. Die FDP wird ihn sonst absetzen, wenn er keine Regierungsbeteiligung liefert. Von daher ist es natürlich logisch, dass er nicht furchtbar auftrumpft und sagt, ich bin jetzt hier der Paris mit dem Apfel, sondern versucht, leise zu sein.
Herr Küppersbusch, wagen Sie eine Prognose? Wer wird Kanzler?
Nee. Oh. Ich habe gestern von einem Kollegen unseren Tipp von der Weihnachtsfeier geschickt bekommen, der da in Bierdeckelqualität, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das. Und bei mir war Kanzlerkandidat der Union noch Herr Söder und Kanzlerkandidat der Grünen war Habeck. Also nennen Sie mich den blinden Visionär von Dortmund und fragen Sie mich nicht.
Ich frage das ja auch, weil wir Sie wieder fragen werden, Friedrich Küppersbusch. Ich wollte Sie eigentlich dann in Ihren Worten messen am Sonntagabend, so gegen 9:30 wird Friedrich Küppersbusch nämlich auf die Wahlergebnisse schauen mit mir und auch mit anderen Gästen der Wahlabend im Deutschlandfunk Kultur und im Deutschlandfunk. Das geht los ab 17.50 Uhr bis Mitternacht.
Herr Küppersbusch. Kriegen Sie dann eigentlich, Herr Frenzel, wie viele in den Sendern so um 14, 15 Uhr auch die SMS?
Wollen wir das mal offenlegen? Ja, in der Tat kriegt man...
Also ich weiß, dass Jörg Schönborn sie, glaube ich, kriegt. Jetzt habe ich was verquatscht, weil ich habe natürlich mit Blick auf unsere gemeinsame Sendung am Sonntagabend gedacht, boah, wie früh kann ich mich da vorbereiten? Aber ich weiß, wo die Verschwiegenheitsgrenze ist. Also ich komme da nicht dran.
In der Tat. Es gibt für einen kleinen Kreis von Menschen in dieser Republik gibt es, aber ich glaube nicht ganz so früh, eher so ein bisschen später oder vielleicht ist es auch abgestuft, schon mal diese berühmte SMS, wo man eine Ahnung kriegt, was dann 18 Uhr die Prognose sein könnte, damit die Journalistinnen und Journalisten auch kluge Fragen stellen und damit vor allem in den Parteizentralen die Statements schon vorbereitet werden können.
Es hieß ja damals auch 2005, Gerhard Schröder habe diese SMS um 14 Uhr bekommen und um 14.02 Uhr eine Rotweinflasche geöffnet. Letztere stimmt nicht, weil Nikolaus Brender dann tatsächlich nach Schröders verheerendem Auftritt, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, Frau Merkel, mit uns werden Sie nie Bundeskanzler, zur Maskenbildnerin hingegangen ist und gesagt hat, hören Sie mal, Sie waren doch ganz nah an Gerhard Schröders Gesicht, roch der nach Alkohol? Und die Maskenbildnerin sagte, nein, der war knallnüchtern. Also es war nicht Alkohol, es war Testosteron.
Okay, also Sie merken hier schon knallharte Recherchen von und mit Friedrich Küppersbusch. Ich erwarte dann auch entsprechend
gut an der Antwort vorbei
Analysen am Sonntagabend.